Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigtext aus Römer, Kapitel 10, die Verse 14 bis 21 und erheben uns vor dem Wort Gottes. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Nun frage ich, haben Sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, Ihr Schall und Ihr Wort bis an die Enden der Welt. Psalm 19, Vers 5. Dann frage ich weiter, hat es Israel nicht verstanden? So spricht Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Und Jesaja wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Aber zu Israel spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, so kommt der Glaube aus der Predigt, haben wir gerade gehört. Und das gibt uns natürlich jetzt viel Veranlassung über das Predigen, aber noch viel mehr Veranlassung über das Wort Gottes nachzudenken. Ich möchte aber zunächst natürlich im Zusammenhang bleiben. Wer den Römerbrief kennt, der weiß, die berühmten Kapitel 9, 10 und 11 behandeln das große Rätsel, das ja bis heute ein Rätsel geblieben ist. Warum ist Israel blind für das Evangelium? Bis heute, zu ganz überwiegenden Teil. Und der Paulus hat sich darüber wirklich viel Gedanken gemacht. Und Römer 9, 10 und 11 bieten einen Extrakt seiner Überlegungen, aber auch seiner Antworten. Gehen wir mal ganz kurz in Römer 9 und in den Anfang von Römer 10 hinein. Römer 9 schildert er die großen Vorzüge, die Gott diesem Volk gegeben hat. Das ist ja außergewöhnlich, was dieses Volk alles für Schätze empfangen hat von Gott. Da ist von der Herrlichkeit Gottes die Rede, dass sich die Herrlichkeit Gottes über dem Zelt auf der Wüstenwanderung ausbreitete. Da ist von den Verheißungen die Rede, die kein Volk auf dieser Welt so oder ähnlich bekommen hat, nur dieses Volk Israel. Da ist vom Gesetz die Rede, da ist vom Gottesdienst die Rede. Wer Gottesdienst verstehen will, der muss bei Israel in die Schule gehen. Sagte mal ein Rabbi zu Heinrich Kemner, ihr Christen mögt gute und schöne Gottesdienste feiern, aber etwas fehlt euch. Euch fehlt das Bewusstsein von der Heiligkeit Gottes. Und das könnt ihr bei uns in unseren Gottesdiensten lernen. Da ist was dran. So viele Vorzüge und Vorteile so dass die ganze Welt immer wieder neidisch geworden ist auf dieses Volk. Aber eins fehlt, unbegreiflicherweise. Es fehlt der Glaube. Es fehlt der Glaube. Den ganzen Tag, heißt es hier in unserem Text, strecke ich meine Hände nach dir aus. Ja, wie ein liebender Vater sein Kind vor Gefahren zu bewahren versucht. Aber dieses Volk ist ein widerspenstiges Volk. Damit steigt also Paulus ein und er fügt hinzu, ich wäre, wenn ich damit mein Volk retten und erlösen könnte und zum Glauben bringen könnte, bereit von Gott getrennt zu sein. Das muss man sich mal vorstellen. Er selbst will verdammt werden, wenn er damit seinem Volk einen Dienst tun könnte. Wer wäre bereit, so ein Opfer zu bringen? Das war also der Einstieg in Römer 9. Und dann kommt eine interessante Passage. Römer 9 von Vers 6 angefangen. Interessant. Da nimmt der Paulus dieses Selbstverständnis des jüdischen Volkes auf, das ja auch zu Diskussionen mit Jesus geführt hat, wo sie sagen, was willst du uns erklären, was willst du uns sagen, wir sind doch Abrahams Nachkommen, wir sind doch Abrahams Kinder, wir wissen doch, wo es lang geht. Und Jesus sagt, ich will euch sagen, wessen Kinder ihr seid des Teufels Kinder. Damit war eigentlich sein Todesurteil ja schon gesprochen mit so einer Aussage. Und genau dieses Selbstverständnis nimmt nun der Paulus noch einmal auf und überlegt und sagt, okay, ihr sagt, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Jetzt sage ich euch was, es gibt eine doppelte Nachkommenschaft. Es gibt die Blutsnachkommenschaft, da habt ihr recht. Ihr stammt blutsmäßig vom Vater Abraham. Aber es gibt auch eine Glaubensnachkommenschaft. Ihr wisst es doch, wie es gewesen ist. Zwei Söhne hatte Abraham. Ismael und Isaak. Und der Ismael, das ist die Blutsnachkommenschaft. Da braucht es nicht viel Glaube dazu. Da braucht es nur eines kleinen Ungehorsamsschrittes, dass die Magd Sarahs dann dieses Kind empfing und austrug. Aber dann gibt es noch einen anderen Sohn, den Isaak. Und das ist die Glaubensnachkommenschaft, denn es bedürfte eines starken Glaubens über Jahre und Jahrzehnte, bis dieser Sohn endlich geboren wurde. Abraham war 99, muss man sich mal vorstellen. Sarah, weiß ich nicht, ich glaube um die 90. Also, das war Glaubensnachkommenschaft. Und dann sagt der Paulus zu Israel, das müsst ihr doch sehen, das müsst ihr doch einsehen, dass es diese doppelte Nachkommenschaft gibt. Gestern gab es in der Walsroder Zeitung ein interessantes Bild. Zwei Riesenschiffe unterwegs aus Bangladesch zu einem islamischen Fest. Und die Überschrift war sehr neckisch. Mehr Abstand bitte. Diese beiden Schiffe, die quetschten sich da durch einen Kanal durch und da passte kein Blatt Papier dazwischen. Wie die überhaupt da durchgekommen sind, ist mir ein Rätsel. Aber was dann noch bemerkt wurde, fand ich interessant. Es wurde also dieses islamische Fest beschrieben, das in Bangladesch Eid al-Adha heißt. Und da wurde gesagt, Eid al-Adha markiert als wichtigste Festlichkeit des Islam die Bereitschaft des Propheten Ibrahim, in Klammer in der Bibel Abraham, seinen Sohn zu opfern. Als Allah Ibrahims Gottvertrauen sah, so die muslimische Überlieferung, gebot er ihm Einhalt. Ibrahim und Ismail opferten daraufhin voller Dankbarkeit einen Widder. Da haben wir den Koran. Da wird einfach statt Isaak Ismael eingesetzt. Eine Verdrehung. Und ich meine, eine Zeitung sollte das wenigstens bemerken, dass das nicht die biblische Überlieferung ist. Das ist die koranische Verfälschung. Also wir sehen, wir sind hier sehr aktuell, wenn wir über diese beiden Nachkommenschaften Abrahams nachdenken. Ja, und dann führt Paulus weiter aus, immer auch im Blick auf Israels Unglaube. Wisst ihr denn nicht, dass auch Mose, wisst ihr nicht, dass die Propheten schon vom Glauben erzählt haben, dass Gott den Glauben sucht? Und dann führt er interessante Textstellen an von Mose, aus 5. Mose, dass Mose dort gesagt hat, dass das Wort Gottes ganz dicht nahe bei uns ist, im Herzen und im Mund. Dass also Mose schon ja, vom Glauben letztlich gesprochen hat. Und dann zitiert er Jesaja und Joel. Jesaja 28, die Stelle kennen wir alle. Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden. Und Joel, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sind doch deutliche Glaubensanschübe. Und Paulus sagt, Israel, warum siehst du das nicht? Und das sagt er nicht hochmütig oder abschätzig, nein. Er leidet an diesem Volk, dass sie so blind sind. Und dann gehen wir jetzt in Kapitel 10 hinein und stellen eine sehr interessante Prozessverhandlung fest. Paulus führt uns hier plötzlich einen Prozess vor. In den Zeitungen und Medien hören wir ja jetzt am laufenden Band von irgendwelchen Prozessen. Und wir wissen, dass es doch in einem ordentlichen Prozess auch einen Verteidiger gibt. Ich denke mir manchmal, wenn ich so einen Sexualmörder zu verteidigen hätte, das ist ein schwerer Job, sich dann noch irgendwas auszudenken, was noch für diesen Mörder sprechen könnte. Möchte kein Verteidiger sein. Das ist oft wirklich ein hartes Brot. Und der Paulus führt uns jetzt hier in der ersten Hälfte vom 10. Kapitel einen solchen Prozess vor. Israel ist angeklagt. Und er schlüpft in die Rolle des Verteidigers. Und er sagt, ja Moment, hat denn Israel überhaupt schon eine Chance gehabt zu glauben? Das ist eine tolle Frage, die der Paulus hier zugunsten Israels stellt. Wie sollen sie denn an Jesus glauben, wenn sie von ihm nichts gehört haben? Wie sollen sie denn hören, wenn kein Prediger da ist, der das alles verkündigt? Gab es denn so etwas? Und dann schlüpft er in die Rolle des Anklägers, notgedrungenermaßen, und sagt, diese Entlastungsgründe lösen sich leider in Luft auf. Israel hat gehört. Jesaja hat es schon gesagt. Der hat doch schon die Boten, die Freudenboten gesehen und gehört, 800 Jahre, bevor sie überhaupt in Gang kamen. Wie lieblich sind die Füße, der Freudenboten, die das Evangelium verkündigen und die Wohltaten Gottes bezeugen. Also sie haben was gehört. Also die Möglichkeit war da, dass sie zum Glauben hätten kommen können. Und dann fügt er diesen Spitzensatz hinzu, denn der Glaube, der kommt ja aus dem Hören, der kommt ja aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Christi. Wir werden gleich nochmal darüber ein bisschen nachdenken. Der Vers müsste eigentlich nämlich etwas anders übersetzt werden und dann wird er viel klarer. Ja, und dann wird der Prozess geschlossen. Akte zu, Fazit wird gezogen und das Ergebnis ist, dieses Volk hat immer wieder alles gehört, alles gewusst, aber sie haben keine Einsicht, kein Verständnis. Sie sind widerspenstig. Und ist das nicht eine Tragik? Ein Volk, das Generationen von Schriftgelehrten hatte, die Schrift durchforschten, jede einzelne Stelle hin und her gewendet haben, wo so viel von Verheißungen steht für den Messias. Angefangen von den ersten Kapiteln der Bibel. Dass ausgerechnet dieses Volk Christus nicht erkennt. Das ist, meine ich, die tiefste Tragik, die es in dieser Weltgeschichte überhaupt festzustellen gibt. Keine Einsicht, kein Verständnis, ein trauriges Fazit und man möchte eigentlich schon mit Paulus in Tränen aussprechen, wenn es nicht Kapitel 11 noch gäbe. Und Kapitel 11 ist dann der Hammerschlag. Denn nach menschlichem Ermessen und Urteilen müsste man sagen, Schluss aus. Hat keinen Zweck. Hat keinen Zweck. Wenn Gott hunderte von Jahren mit allen Mitteln und Methoden versucht hat, diesem Volk die Einsicht zu vermitteln und sie wollen nicht, sie verstehen es nicht, dann ist es eben auch zu spät. Das wäre menschliches Denken. Wenn uns irgendein Kind Jahre und Jahrzehnte lang mit Füßen tritt, ich befürchte, wir würden dann irgendwann mal sagen, es reicht. Ich kannte jemanden, den ich eigentlich sonst sehr geschätzt habe, der zu seinem eigenen Sohn gesagt hat, du bist nicht mehr mein Sohn. Ja, der einfach die Brücken abgebrochen hat. Eine Schrecklichkeit in dieser Familie gewesen. Ja, das ist menschliches Denken. Und Gott ganz anders. Römer 11. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Nein, er hat es nicht verstoßen. Er kümmert sich nach wie vor. Er sorgt sich. Er liebt dieses Volk. Und dann kommt die berühmte Stelle mit Elia. Sollte jemand meinen, da ist niemand da, der irrt sich. Hat Elia auch gedacht. Elia hat geguckt, ist denn noch ein gläubiger Mensch da, der wirklich an den Gott Israels glaubt, im Leben und Sterben, hat niemanden gesehen. Und dann wurde er, ja, resignativ, wollte sterben. Und Gott sagt, Moment, 7000 sind noch da. 7000. Wir hatten gestern hier einen kleinen Freundeskreis auch in diesem Raum versammelt, da haben wir auch über diese Stelle nachgedacht. Und wir haben den Vergleich gezogen zur kirchlichen Landschaft heute, wo man ja auch da und dort den Gedanken kriegen könnte, es ist keiner mehr da, der wirklich konsequent dem Herrn folgt. Und ich muss sagen, dann ist mir selber diese Stelle nochmal neu aufgegangen mit den 7000. Warum sollten nicht auch in dieser Landeskirche noch 7000 Leute da sein, die ihre Knie nicht beugen vor dem Zeitgeist und den Göttern dieser Welt und dieser Zeit? Und damit bin ich jetzt im Grunde beim Kern des heutigen Abschnitts, bei diesem Satz, den Luther so übersetzt hat: So kommt der Glaube aus der Predigt. Predigt aber vom Wort Gottes. Jetzt will ich mal eine andere Übersetzung angeben. Eine wörtliche Übersetzung. Da klingt der Satz etwas anders. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören kommt aus dem Reden Christi. Interessant, nicht wahr? Hören ist das Entscheidende. In einem Kommentar habe ich gelesen, das Wort Predigt ist gar nicht so glücklich hier. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, dann müsste eigentlich viel mehr Glaube unter uns lebendig sein, wenn der Glaube wirklich aus der Predigt käme. Nein, so ist es leider nicht. Was wird nicht alles für ein Mist erzählt in den Predigten? Das kann man nicht so sagen. Aber wenn ich das so übersetze, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem genauen Hinhören. Und das genaue Hinhören kommt vom persönlichen Angeredetsein durch Christus. Aha, dann wird der ganze Satz plötzlich hochinteressant und hochpersönlich. Es gibt also ein persönliches Reden Gottes zu den Menschen. Liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass wir alle das bezeugen können, wenn wir die Bibel aufschlagen. Muss ja nicht immer der Fall sein. Oft sind wir mit Gedanken woanders. Aber dass wir doch das Reden Gottes hören und wir genau wissen, damit bin ich jetzt gemeint. Ist das nicht köstlich, dass dieser lebendige, dreieinige, unendlich große Gott zu uns kleinen Würmern ganz persönlich spricht und wir es verstehen können und kapieren können? Jetzt bin ich gemeint. Und das zieht sich doch durch die ganze Bibel hindurch, dieses persönliche Reden. Wie ist denn diese Welt entstanden? Durch dieses Reden Gottes, es werde Licht und es wurde Licht. Und die Tiere und der Mensch. Wir verdanken uns dem Reden Gottes. Einmal hat er gesagt, dieser Joachim Kochlovius, der soll entstehen. Und dann bin ich entstanden. Das ist das Reden Gottes. Ja. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und zu Adam hat er schon geredet. Was hat er denn zu Adam geredet? Weiß das jemand? Adam, wo bist du? Genau. Adam, wo bist du? Vier kurze Worte. Aber die hatten es in sich. Persönliches Angeredetsein. Zu Mose hat er gesprochen. Auf dem Berg Sinai. Zum kleinen Samuel hat er gesprochen. Dreimal, nur den Namen. Samuel. Samuel. Und dann wurde er unruhig. Und dann kam der Eli und sagte: Das ist Gottes Stimme. Der musst du jetzt gehorchen. Gut, dass ihm das so gesagt wurde. Wenn wir uns unsicher sind, ob wirklich Gott zu uns gesprochen hat, dann dürfen wir ruhig mal zu einem Bruder oder zu einer Schwester im Glauben gehen und sagen: Mensch, ich bin mir hier nicht ganz sicher. Ist das jetzt Gottes Wille und Gottes Wort für mich? Und wenn dann der oder die andere das auch bestätigt, so ist es ja in der Bibel oft. Ja, die Wahrheit muss aus dem Mund von zwei Zeugen ausgesagt werden. Dann hat das doch dann Hand und Fuß. Zu Jesaja hat er gesprochen. Da hört Jesaja plötzlich die Stimme Gottes. Wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, ich bin's. Ich stehe dir zur Verfügung. Sende mich. Und schließlich die Jünger. Die haben natürlich 3 Jahre lang Jesus gehört. Aber es hat ihnen nicht so viel gebracht, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Aber dann haben sie ihn doch da und dort gekriegt und gehabt, besonders Petrus. Als sich viele abwendeten nach dieser Brotrede, im Johannesevangelium, da fragt Jesus, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, wohin? Wohin sollen wir denn gehen in dieser Welt? Es ist doch alles nur menschliche Weisheit. Du allein hast Worte, die von Gott kommen und die ewiges Leben in sich tragen. Ist das nicht toll, wenn das jemand erkennt? Der läuft dann wirklich, so wie damals die Bauern hier, zig Kilometer Sonntagmorgen losgezogen sind, um Ludwig Harms zu hören, weiß ich aus Heslingen, da wird das immer noch erzählt. Die sind im Morgengrauen los mit ihren Trecks, um dann zur Gottesdienstzeit in Hermannsburg zu sein bei Ludwig Harms. Was waren das für Zeiten? Und die Ortschaften, die damals diese Wege eingehalten haben, die wurden erweckt. Und die sind heute noch, zumindest zum großen Teil, lebendig. Wir kennen so eine Gemeinde, jeden Sonntag, die Kirche voll. Ja. 5 Kilometer das nächste Dorf, leer. So ist das. Ja, also wer wirklich den lebendigen Gott hört, der kommt in Bewegung. Das schöne Wort war heute in unserer Morgenandacht. Wir lesen im Moment Paul Deitenbeck. Ich lasse mich überraschen. Da war heute das Wort. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute bringt oder kriegt. Ist das nicht ein schönes Wort? Ja. Wer den lebendigen Gott gehört hat, das kann er nie wieder vergessen. Und der geht dann immer wieder Spuren dieses Wortes, dieses Redens Gottes nach. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Stelle, die wohl in dem Zusammenhang noch wichtig ist. Eine kleine Stelle. Da wird nämlich gesagt, wie sollen sie denn hören, wenn sie keine Prediger haben? Und wenn keine Prediger gesandt sind, das ist mir nochmal ein wichtiges Wort. Wir brauchen Gesandte. Was heißt das? Von Christus Gesandte. Man könnte auch sagen, von Christus berufene Verkündiger. Und ich frage mich oft, ist es vielleicht unser eigenes Gebetsversagen, dass wir so wenig von Gott, von Christus gesandte Verkündiger haben? Das wollen wir nicht nur irgendwelchen Kirchen Hierarchien anlasten. Das wollen wir zunächst mal uns selber fragen. Bitten wir Gott, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet, dass er Menschen beruft und sendet. Das war ja ein großer Vorzug meines Dienstes als Studienleiter in Krelingen, an die 500 junge Leute kennenlernen zu dürfen und sie fragen zu dürfen, willst du in diesen Dienst? Es ist der schönste Dienst, den es auf dieser Welt gibt. Aber bist du berufen? Ja. Hast du die innere Klarheit und Gewissheit? Ist doch wunderbar, wenn dann ein junger Mensch nachdenkt, ins Gebet geht Und dann sagt, es ist mir klar geworden, das ist mein Dienst, das ist mein Leben, das ist mein Lebensinhalt. Ich habe eben aus dem Buch hier zitiert von Paul Daltenbeck zur heutigen Andacht, das 2. August. Da ist noch eine schöne Geschichte drin, direkt in dieser Andacht. Da erzählt der Paul Daltenbeck, ich hörte auf einem Jahresfest des CVM von den Anfängen der Erweckung. Irgendwo in Norddeutschland. Da hatten sich samstagabends Leute aus dem Dorf aufgemacht, waren die ganze Nacht durchgewandert, um am anderen Morgen Pastor Folgening in der Kirche zu Jöllenbeck zu hören. Ich habe mir die Kirche vor ein paar Jahren mal angeguckt. Das war eine Erweckung damals mit Folgening. Man kam nicht mehr in die Kirche, nein, sie war überfüllt. Nur von draußen konnten die Dorfleute einzelne Sätze aus der Predigt hören. Ha, ist ein Ding. Ähnliche Geschichten gibt es auch aus Süddeutschland, von Hofacker. Da haben sie Leitern von außen an die Kirche rangestellt. Leute sind hochgeklettert und haben durch die Fensterscheiben gehört, was der Ludwig Hofacker da zu sagen und zu predigen hatte. Und selber schon krank, da hat er die Schwindsucht, gar nicht alt geworden, war erst Vikar. Und die Leute sind aus der weiten Umgebung angekommen. Also das sind gesandte Leute. Wir brauchen gesandte Leute. Ganz wichtig. Und dann sagt der Jesaja dieses Wort, was schon fast resignativ klingt. Wer glaubt unseren Predigen? Ja, könnte man ja eigentlich heute auch so manchmal diese Frage stellen. Gibt es denn überhaupt noch Leute, die das Wort Gottes hören wollen? Und aus oder in oder hinter den Predigten Gottes Wort tatsächlich oder hier wirklich Christi reden, hören, hörbereit sind. Ich habe mir mal eine Stelle angeguckt im 2. Korintherbrief, im 2. Kapitel. Da sagt der Paulus mit einem großen Dankgebet an Gott, ich danke Gott, dass er durch mich, durch uns, den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an allen Orten verbreitet hat. Und dann fügt er hinzu, und das finde ich hier an dieser Stelle sehr wichtig, Gott offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis überall auf der ganzen Welt. Aber denen, die errettet werden, offenbart sich dieser Wohlgeruch als Geruch zum Leben. Denen, die verloren gehen, offenbart sich dieser Wohlgeruch als Geruch des Todes. So ernst ist das. Wenn einer diese Chance, die er vielleicht nur einmal im Leben kriegt, nicht ergreift, dann wird ihm der Wohlgeruch zum Todesgestank. Das ist ja entsetzlich. Da wollen wir auch beten, dass Menschen, die wirklich unter das Wort Gottes kommen, dann auch ergreifen, die Chance ihres Lebens ergreifen. Und nicht vorbeihören. Also mich ernüchtert diese Aussage von Jesaja. Man träumt ja immer von großen Erweckungen. Und manche denken, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4 und überall, wo dann die Tausende zusammenkommen, das sei sozusagen das Normalgeschehen. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ich wünschte natürlich, große Erweckungen in dieser Zeit noch. Aber realistisch gesehen ist doch eher der Jesaja mit seiner Feststellung. Wer glaubt denn zumindest heute doch der Mann des Tages. So, nun will ich aber noch zum Schluss etwas Ermutigendes sagen. Wenn dieser Christus also wirklich persönlich zu uns spricht und der Glaube neu entzündet wird, was wir doch alle brauchen, dann hat dieser Glaube natürlich auch einen bestimmten Charakter und bestimmte Inhalte. Wir wollen ja bitte nicht denken, dass der Glaube ungefährdet ist. Wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, dann sollte er bitte nicht denken, jetzt trägt er schön diesen Schatz wunderbar durch sein Leben hindurch. Nein, so ist es leider nicht. In dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt, kommt der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, ihm diesen Glauben wieder abspenstig zu machen, madig zu machen, ihn abzulenken. So sieht es doch aus. Ich denke, das ist doch auch unsere Erfahrung. Ja? Wir tragen diesen Glauben nicht auf einem goldenen Tablett durch die Gegend. Nein, dieser Glaube ist gefährdet und in unserer Zeit sehr gefährdet. Ja? Zuchtlosigkeit macht sich immer mehr breit. Vor ein paar Jahren habe ich schon gehört von einer frommen Gemeinde, die hatte einen Prediger, der hat einmal in seiner Predigt gewagt, das voreheliche Zusammenleben von Verlobten in dieser frommen Gemeinde zu kritisieren. Was war das Ende vom Lied? Er musste gehen. Ja, die Tochter eines Gemeindevorstehers lebte nämlich in solchen Verhältnissen. Ich kenne den Prediger persönlich. Also, die Zuchtlosigkeit macht sich in den frömmsten Ecken breit. Und von der Propagierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften heute will ich gar nichts sagen. Also, der Glaube ist schon in der Mangel drin. Müssen wir einfach festhalten. Und wie gut, und damit will ich ja doch noch ein paar ermutigende Sätze zum Schluss sagen, wie gut, dass es Hebräer 11 gibt. Hebräer 11 ist ja so ein Glaubenskapitel. Und man sollte es immer mal wieder lesen. Mit diesen ganzen Glaubensvorbildern. Ich hoffe, wir haben alle Glaubensvorbilder. Ja, denn wenn unser Glaube angefochten ist, ja, dann kommt man ins Schleudern. Und da braucht man doch zumindest ein Vorbild, von dem man sagen kann, das ist ein gestandener Christenmensch. Den will ich jetzt mal fragen, an dem will ich mich mal orientieren. Ich bin ja heilfroh, dass ich von 77 bis 93 den Heinrich Kemner kennenlernen durfte. Und meiner Frau geht es ganz genauso. Ja, mit allen Ecken und Kanten war er doch jemand, an dem man sich ein Stückchen orientieren konnte. Und das ist ja so viel wert. Aber solche Leuchtturmchristen, wie Heinrich Kemner das genannt hat, die wachsen nicht an jeder Ecke. Aber was wir haben, ist in jedem Fall Hebräer 11. Wir haben den Abel, wir haben den Noah, wir haben den Abraham, wir haben die Sarah, wir haben den Isaak, wir haben den Josef, wir haben die Richter. Wir haben viele Leute, die den Glaubensweg vor uns gegangen sind, von Gott geführt und bewahrt und gesegnet worden sind. Und alle haben bestimmte Facetten des Glaubens erlebt und praktiziert, die uns heute helfen können. Es lohnt sich, da mal drüber nachzudenken. Warum ist denn der Abel zum Beispiel ein Glaubensvorbild? Von dem wissen wir ja nicht so viel. Ja? Er hat Tieropfer gebracht und Gott hat dieses Opfer angesehen. Und sein Bruder Kain hat auch ein Opfer gebracht. Ja? Was weiß ich, was er da gebracht hat? Feldfrüchte. Und merkwürdigerweise akzeptiert Gott das Opfer der Feldfrüchte nicht. Aber das Tieropfer akzeptiert er. Warum? Hier in Hebräer 11 ist die Erklärung. Ja? Das Opfer war besser. Warum war das denn besser? weil Abel die Sünde für ein todeswürdiges Vergehen angesehen hat, das nur durch den Tod gesühnt werden kann. Da nützen keine Kartoffeln. Ja? Sünde ist ein schreckliches Verbrechen gegenüber Gott, dem Allmächtigen. Ja? Und kann nur gesühnt werden durch einen Tod. Durch Tod. Damals durch ein Tier. Was natürlich nur ein Vorgriff war auf das allgenugsame Opfer durch Christus, unseres Herrn, unseren Herrn. Also, das ist der eine wichtige Glaubensaspekt, den wir täglich brauchen. Bin ich mir meiner Sünde so bewusst, dass meine Sünde mich einfach zu Christus hintreibt und sagt, Herr, du musst mir wieder alles durchstreichen. Es hat sich so vieles angesammelt an Trägheit und Lieblosigkeit des Herzens. Bitte reinige mich und du bist doch dafür gestorben. Also ich mache das jeden Morgen und das sollten wir uns angewöhnen, denn dadurch bleibt der Glaube frisch, lebendig und kräftig. Das brauchen wir. Nehmen wir den Noah, ja, der sich nicht nach dem Geschmack seiner Zeit gerichtet hat, mitten auf festem Land dieses Riesenschiff gebaut hat. Ich hätte ja gerne mal gehört, was Leute dann so alles erzählt haben über Noah. Ja, aber da geht die Bibel einfach drüber weg, weil man sich das denken kann. Ja. Und ich überlege mir, da hat er nun zig Jahre dran gebaut. Nicht einer kommt auf die Idee, mal zu ihm hinzugehen und zu sagen, nimm mich mit. Nimm mich mit. Wenn es soweit ist. Nicht einer. Das ist für mich auch so ein offenes Rätsel. Bestätigt aber, was in 1. Mose 6 und 7 dann steht. Ja, dass das Trachten des menschlichen Herzens so böse war, dass Gott nichts anderes übrig blieb, als einen Neuanfang zu setzen mit dieser Menschheit. Aber weswegen ich das sage, wir brauchen auch diesen Glauben, ja, dass wir unabhängig von der Meinung der Leute unseren Glaubensweg gehen. Ich habe vor 3 Tagen mit einer lieben Straßenmissionarin gesprochen aus Berlin. Und sie hat mir wieder erzählt, was sie da so alles erlebt. Die ist schon an die 80, geht jeden Tag auf die Straße, kümmert sich um die Obdachlosen, nimmt ihr letztes Geld, was sie immer hat, und kauft Traktate. Wir schicken ja auch immer wieder was und erlebt da die dollsten Sachen. Ja, wie sie auch betrogen wird von den Obdachlosen. Ja. Die erzählen ihr Lügenmärchen bis zum Gehtnichtmehr, um ein bisschen Geld ranzukommen. Ja. Und sie lässt sich nicht verbittern. Sie bezeugt Christus und ist die Freundlichkeit und Liebe in Person. Kümmert sich nicht um das, was die Leute da hinter ihren Rücken erzählen. Das ist für mich so eine Noah-Verkörperung. Oder nehmen wir Abraham, der auch einen ganz bestimmten Glaubensaspekt uns vorgelebt hat. Und zwar heißt es hier in Hebräer 11, der hat natürlich, als er dann in Kanaan ankam, in Zelten gelebt, im Blick auf das bessere Vaterland, was er im Himmel erhofft hat. Hier ist alles wichtig. Diese kurze Bemerkung, dass er in Zelten gelebt hat. Das Zelt ist immer eine vorübergehende Behausung. In Johannes 1 heißt es, das Wort zeltete unter uns. Luther hat gesagt, es wohnte unter uns. Eigentlich müsste es heißen, es zeltete. Es war kurz da. Ja? Christus hat hier nicht seine eigentliche Heimat auf dieser Erde. Wir haben unsere eigentliche Heimat hier nicht auf dieser Erde. Wir zelten nur. Ja? Und ein Zelt wird wieder abgebrochen. Und Abraham wusste, es gibt ein besseres Vaterland. Und wir wissen, dass es ein besseres Vaterland gibt. Wir müssen uns hier nicht allzu sehr heimisch und gemütlich machen. Nein, die ewige Heimat ist 1000-mal besser. Ich frage mich oft, wie es uns dann in der Ewigkeit gehen wird. wie wir uns über uns selber wundern werden, dass wir an dieser Welt so uns festgeklammert haben, wo es doch eine viel bessere Welt gibt, wenn wir in einer erlösten neuen Leiblichkeit die Herrlichkeit Gottes schauen dürfen. Da gibt es bestimmt noch viele Verwunderungsmomente in unserer Existenz. Übrigens finde ich auch toll, dass die Sarah hier mit unter den Glaubensvorbildern erwähnt wird, denn die hatte ja mal ihre schwache Glaubensphase, nicht wahr? Das wissen wir. Und trotzdem finde ich gut, ja, kommt sie unter die Glaubensvorbilder, weil sie doch letztlich festgehalten hat an der Zusage Gottes, dass sie im hohen Alter noch ein Kind kriegen soll. Sie hat festgehalten, trotz ihrer Schwachphase. Wir dürfen nämlich auch mal eine Schwachphase haben im Glauben. Ich habe vor ein paar Jahren mit einer Konfirmandin gesprochen, gläubige Frau, die hatte ein halbes Jahr eine Schwachphase, konnte nicht mehr beten, gar nichts mehr. Es war alles verschlossen. Einen schrecklichen Unfall mit ihrem Mann gehabt und die Existenz war kaputt. Also es ging alles drunter und drüber in ihrem Leben, hat sie mir erzählt. Aber andere haben für sie gebetet und nach einem halben Jahr konnte sie wieder neu den Blick zum Herrn erheben. Also sowas kann es auch geben. Gott möge es uns ersparen, aber dann müssen eben andere für uns glauben, wenn wir nicht mehr glauben können. Also die Sarah wird erwähnt. Ja, man könnte noch an die Hure Rahab denken. Aber ich will ganz zum Schluss noch die Eltern des Mose erwähnen. Die hatten ja eigentlich eine staatliche Gesetzgebung. Erstgeburt, der Hebräer, musste getötet werden. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht. Und Gott hat diesen Ungehorsamsschritt gesegnet. Was steht in der Apostelgeschichte? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wer staatliche Gebote als allerletzte Gültigkeit für unser christliches Leben ansieht, ist schief gewickelt. Es kann Situationen geben, wo wir auch wie Moses Eltern sagen, nein, das machen wir nicht. Das haben manche im Dritten Reich Juden beherbergt, ja, war auch verboten und sie haben es gemacht und Gott hat es gesegnet. Ja. Also ich rede hier nicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat, ganz im Gegenteil, Römer 13 bleibt. Aber bestimmte Situationen, wo die Gebote Gottes außer Kraft gesetzt werden durch staatliche Gesetze, dort dürfen wir, dort müssen wir widerstehen und haben biblische Vorbilder. Also viele Einzelaspekte des Glaubens, so dass unser Glaube immer wieder erfrischt wird und immer wieder auf Vordermann gebracht wird, ist doch wunderbar. Ja? Wollen wir bitte nicht den Glauben als unveränderliche Größe ansehen. Wir können den nicht gewährleisten, aber wenn Gott redet und wenn er durch Vorbilder zu uns redet, dann wird er wieder ausgerichtet, dann wird er wieder kräftig und das brauchen wir. Und ich bete. Herr Jesus, du musst reden und dann kann das Wunder geschehen. Dass Glaube entsteht und dass Glaube gefestigt wird und Glaube erfrischt wird, Herr, und das brauchen wir. Herr, bewahre uns vor dem Irrtum, dass wir meinen, ja, der Glaube, wenn er uns einmal geschenkt ist, bleibt dann ungefährdet bis an unser Lebensende. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Herr, schütze uns, indem du uns täglich neu ansprichst. Herr, dein Reden, das ist das Entscheidende. Und dass dein Wort in unserem Herzen tiefe Wurzeln schlägt, darum bitten wir dich auch. Und so segne uns und lass uns ein Segen sein für andere, die vielleicht im Glauben schwach geworden sind oder abgeirrt sind, dem Zeitgeist auf den Leim gekrochen sind. Herr, hilf, dass wir ihnen helfen können. Und hilf, dass andere uns helfen können. Herr, denn du willst, dass unser Glaube letztlich zum Sieg führt und in die ewige Heimat. Herr, lass uns dort alle ankommen. Amen.